Willkommen im Stadtlabor, liebe Hörerinnen und Hörer. Es begrüßt Sie Klaus Scharke am Mikro. Für die Technik zeichnet heute Bianca Arnold verantwortlich. 75 Jahre Zerstörung und Wiederaufbau ist das Thema unserer heutigen Sendung, zu der wir Menschen aus dem Umfeld des Kasseler Stadtmuseums eingeladen haben. Unsere Gäste stellen sich kurz selbst vor.
Hallo, Kai Füldner ist mein Name. Ich bin Direktor des Stadtmuseums. Wir zeigen diese besondere Zeit in unseren Ausstellungen.
Guten Tag, mein Name ist Christina Reich. Ich bin wissenschaftliche Volontärin im Stadtmuseum und habe mich intensiv mit dieser Zeit beschäftigt.
Guten Abend, mein Name ist Gabriela Wolf-Eichel. Ich bin die Vereinsvorsitzende von den Freunden des Stadtmuseums Kassel und wir haben in den letzten Monaten das Thema 75 Jahre Zerstörung Kassels intensiv aufbereitet und in verschiedenen Veranstaltungen auch vorgestellt.
Hallo, ich bin Jörg Sperling, Mitglied im Vorstand der Freunde des Stadtmuseums, war Kunst- und Politiklehrer in Kassel und habe mich mit der Zeit nach dem Krieg in Kassel intensiv beschäftigt.
Ja, vielen Dank für die kurze Runde. Es gab eine ganze Reihe von Veranstaltungen. Ich zitiere einige. 43, was bleibt, nannten die Vikonauten ihre Veranstaltungsreihe, die sie im Oktober in Kooperation mit dem Stadtmuseum und dem Stadtarchiv Kassel durchführten. Mit 75 Jahre Wiederaufbau und Stadtplanung Kassel 1943 bis 2018 beschäftigte sich das Kasseler Architekturmuseum am 23. Oktober. 75 Jahre Auf- und Weiterbauen in Kassel, wie entwicklungsfähig ist die wiederaufgebaute Stadt, fragte am 22. und 23. Oktober eine Konferenz am Fachbereich Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung der Universität Kassel. 75 Jahre Wiederaufbau, die Kasseler Altstadt weiterdenken, war der Titel eines Workshops, der Mitte November im Stadtmuseum stattfand. Herausgegeben von den Freunden des Stadtmuseums erschien Günter Bollers Buch Schicksalsjahre der Stadt Kassel, das Inferno der Zerstörung und der schwierige Wiederaufbau, wie ich diese Zeit erlebte. Und am Abend des 22. Oktober erklangen ab 20.44 Uhr stadtweit die Trauerglocken von 44 Kirchen. Was bedeutet dieses Datum für Sie, unsere Gäste, wenn Sie an unsere Stadt denken?
Naja, wenn man an dieses Datum zurückdenkt, ist es die Zäsur in der Stadtentwicklung von Kassel. Es war danach nichts mehr, wie es vorher war. Und die Auswirkungen sind heute an allen Enden und Ecken, mental in den Köpfen zum Teil, aber auch visuell in der Stadtgestaltung, noch zu sehen. Und insofern ist das einer der Wendepunkte in unserer Stadtgeschichte, über den wir natürlich, wenn wir historisch interessiert sind, nicht hinwegblicken können, den wir weiter aufarbeiten müssen, den wir im Fall eines Museums auch erklären müssen. Insofern ist das für mich also einer der wichtigsten Momente in der Stadtgeschichte, sowohl für mich persönlich wie eben auch in der musealen Darstellung.
Das ist auch insofern noch wichtig, weil es ja immer noch Zeitzeugen gibt, die darüber berichten, was ja auch in verschiedenen Büchern jetzt wieder neu aufgelegt wurde. Es ist eben eine Zeit, die noch in den Köpfen geblieben ist, die noch hängen geblieben ist und wo die darauffolgenden Generationen auch eben ganz unterschiedlich dann damit umgegangen sind.
Für mich persönlich ist es, als wäre ich fast dabei gewesen. Ich habe eine Zeitzeugin zu Hause, das ist meine 84-jährige Mutter, die als 9-Jährige die Zerstörung Kassels miterlebt hat. Sie lebte in der Altstadt, direkt am Schlossplatz. Und das ist ein Thema, das sie nie losgelassen hat und bei uns zu Hause immer wieder auf die unterschiedlichste Art und Weise und auch unterschiedlich diskutiert wurde vom Alter her. Also als renitente Jugendliche habe ich vieles nicht verstanden. Heute sehe ich das ganz anders, wie diese Menschen groß geworden sind in einer Zeit, wo alles normal war, die Repressalien, und auch normal war, dass man jede Nacht Bombenalarm hatte und eben in den Keller gehen musste. Ich selber habe Hochachtung vor diesen Menschen, dass sie das alle so einigermaßen heil überstanden haben, und zwar seelisch.
Wir sprechen ja oft von der Stunde Null, die am 22. Oktober 1943 dann begann. Es war die ganze Lebensumgebung zerstört. Die Infrastruktur, die Nahrungsmittelversorgung, die ärztliche Versorgung, die Kommunikation, Telefon, alles funktionierte nicht mehr. Und die Menschen mussten in dieser schwierigen Situation sich selber ordnen und versuchen, Freunde, Bekannte, Verwandte wiederzufinden, die in den Chaosstunden nach dem Angriff an verschiedenen Stellen in der Stadt verteilt waren.
Das war auch etwas, was mich persönlich berührt hat bei diesen Veranstaltungen, wo Zeitzeugen teilgenommen haben. Da haben sich Zeitzeugen wiedergefunden, die sich 75 Jahre nicht gesehen haben, die eben gemeinsam auf einer Grundschule in Kassel waren oder evakuiert und treffen sich dann bei diesen Runden wieder. Auch das ist sehr berührend und bewegend gewesen.
Ja, jetzt, wir haben eben gerade das Stichwort der Stunde Null gehört. Ne? Also so und so wie ich es gehört und auch recherchiert habe, wird ja auch durchaus darüber gestritten, ob es überhaupt eine Stunde Null gab. Ja? Und wenn ja, wann sie gewesen ist. Ne? Weil also beispielsweise hat ja Herr Volkert Lücken-Isberner ein Buch vorgelegt, ne? Also die Planung zwischen den Kriegen sozusagen bis nach dem Krieg 49. Und wir haben ja da auch Kontinuitäten zu verzeichnen sozusagen. Also wie ist denn das für Sie mit der Stunde Null? Also wie ist die Perspektive von Ihnen darauf?
Also ich habe den Eindruck, dass am 22. Oktober zunächst mal die Lebensumgebung sich völlig verändert hat. Und von daher ist die Stadt Kassel sowohl in ihrem äußeren Erscheinungsbild als auch in ihrer Gemeinschaft getroffen worden. Und es begann sozusagen dann die Zeit des Aufräumens und von daher aus der Position heraus die Stunde Null gerechtfertigt.
Ich sehe auch einen Weg zur Stunde Null natürlich und einen Nachklang, aber der natürlich durch dieses Datum pointiert ist. Der Weg dahin, da werden wir sicher gleich noch drüber sprechen, hat schon einen städtebaulichen Vorgriff gehabt. Aber der Effekt dieser Bombardierung hat natürlich einen politischen Weg und einen militärischen Weg vor sich gehabt, der natürlich auch zu beachten ist. Kassel ist ja, wie viele andere Städte auch natürlich, aber sehr bewusst ja bombardiert worden. Und die Hintergründe dazu, die dazu geführt haben, dass Städte angegriffen wurden, die haben natürlich eine Vorgeschichte der 2-3 Jahre davor, die man nicht außer Acht lassen darf und die natürlich eine Rolle spielen, wenn man das Ganze in einen Gesamtkontext einordnet.
Ja, ich glaube auch, das war auch immer unser Anliegen, klarzumachen, wieso ist Kassel bombardiert worden? Was waren die Ursachen, so wie es eben Herr Dr. Füldner auch schon gesagt hat? Mit Kriegsbeginn 1939 haben wir selbst unser eigenes Grab damals geschaufelt. Und es war völlig klar, dass irgendwann die Alliierten gesagt haben, sie wollen diesen Krieg so schnell wie möglich beenden und haben bewusst die Innenstädte bombardiert. Da war natürlich so eine Altstadt wie Kassel ideal und war als Anzünder für den Rest der Stadt gedacht. Man wollte die Bevölkerung demoralisieren, was ja nicht gelungen ist, was man hinterher im Nachhinein ja festgestellt hat, und wollte auch die Arbeitskräfte im Prinzip vernichten, weil Kassel war natürlich ein Industriestandort und wir hatten sehr viel Rüstungsindustrie hier. Und das war natürlich auch ein Anlass und auch ein Grund, gerade für die Engländer, Kassel in dieser Form anzugreifen.
Man muss das ja auch klarstellen, dass der Hauptgrund für die Angriffe auf Kassel nicht die Rüstungsindustriebetriebe in Kassel waren, sondern in der Tat die Strategie der britischen Luftflotte, die sehr klar entschieden haben, wie Frau Wolf-Eichel eben sagte, die Bevölkerung zu treffen und die Bevölkerung auch als arbeitende Bevölkerung zu treffen, die dann nicht mehr in der Lage ist, diese Betriebe aufrechtzuerhalten.
Jetzt, Herr Füldner, Sie hatten es vorhin mal angedeutet, also dass auch mental, also in den Köpfen diese Zäsur noch stattfindet. Ne? Und ich glaube, das geht ja über mehrere Generationen. Da kann man gar nicht von unserer Elterngeneration sprechen, ne? Sondern wir als Nachgeborene sind ja auch davon mit betroffen, weil diese Menschen alle auch Traumata davongetragen haben. Ne? Und je nachdem, es musste nach vorne gehen, es musste weitergehen und man hat dann sozusagen diese zerstörte Stadt wieder aufgebaut. Ich würde ganz gerne nochmal ein bisschen zurückschauen, weil es gibt ja aus meiner Perspektive, auch wenn man manche Veröffentlichungen anschaut, ein bisschen so einen romantisierenden Blick auf die Kasseler Altstadt. Ne? Und es gibt, wir haben uns im Vorfeld mal darüber ausgetauscht, es gibt Berechnungen, dass wenn die Bewohnerdichte der Stadt, der Altstadt, der damaligen Altstadt, hochgerechnet für die Stadt Kassel, man das machen würde, für die Fläche der Stadt Kassel, wäre Kassel eine Millionenstadt gewesen. Also das heißt, wir reden auch über einen Bereich, über die in dem die hygienischen Bedingungen und sonstige Bedingungen, Lebensbedingungen für die Menschen sehr, sehr schwierig waren. Und trotzdem gibt es natürlich diesen großen Verlust. Also wie schätzen Sie das ein?
In den 20er Jahren schon gab es Inspektoren, die Lebensverhältnisse in der Altstadt untersucht haben. Und das war einfach erschreckend. Es gibt Aussagen, dass die Menschen dort schlechter als in Gefängnissen gelebt haben. Die sanitären, wie Sie eben gesagt haben, Herr Scharke, Verhältnisse waren katastrophal. Es war eine ganz enge und dichte Besiedlung, was auch geschuldet war der Landflucht zu der damaligen Zeit, dass eben die Industrialisierung, auch die Industriebetriebe ja in der Stadt angesiedelt waren und die Menschen deswegen in die Städte gekommen sind. Kassel ist da kein Einzelfall, das war in vielen Städten so. Und daher waren diese Besiedlung in der Altstadt sehr dicht. Und zwar, wir hatten die Schaufront, die Häuser, die direkt an der Straße standen, die waren zum Teil auch sehr, wie wir auch wissen aus vielen Erzählungen, sehr gut in Ordnung gebracht und sahen auch sehr gut und dekorativ aus. Aber dann kamen die Hinterhöfe und da war es so katastrophal, es gab sogar Warnungen, dass man die Kinder nicht alleine lassen sollten, Kleinkinder, weil sonst die Ratten daran fressen würden. Also man muss diesem Bild, was wir jetzt immer erzählt bekommen, auch muss man Abstriche machen und einfach auch sehen, man hat ja auch dann schon angefangen, die Altstadt zu entkernen und das wäre auch weiter fortgeführt worden, wenn nicht die Weltwirtschaftskrise und das Dritte Reich gekommen wären.
Damit verbunden sind eben in diesem Elendsviertel der Altstadt sind eben auch sehr viele Krankheiten. Also das war wirklich ein Herd für krankheitliche Probleme. Es gab Rachitis, eine Kinderkrankheit, die auf einen Vitamin-D-Mangel zurückzuführen ist. Diese engen, dunklen Hinterhöfe haben eben dazu geführt, dass die Kinder nicht genug Sonnenlicht abbekommen haben und dann eben unter dieser Knochenkrankheit gelitten haben. Also das sind wirklich schlimme Verhältnisse gewesen und man hat eben versucht, durch die Stadt vor allem, diese Lage zu beruhigen, indem man einerseits die Altstadt versucht hat zu sanieren, gleichzeitig eben neue Bauprojekte angestoßen hat.
Okay, bis hierher erstmal ganz herzlichen Dank. Wir machen eine kurze musikalische Pause und hören uns dann gleich wieder im Stadtlabor. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, zurück im Stadtlabor. Unser Thema heute, 75 Jahre Zerstörung und Wiederaufbau. Wir haben gerade sehr eindrücklich gehört, wie sich die Verhältnisse gestaltet haben in dieser Altstadt. Ja, und auch so die Idee, den Blick da auch darauf zu richten und nicht nur romantisch von der historischen Altstadt, die da verloren gegangen ist. Vielleicht nochmal ein kurzer Hinweis oder die Frage, wie kam das eigentlich, dass plötzlich so viele Menschen in dieser Stadt waren?
Kassel hat ja, sagen wir mal, Mitte des 19. Jahrhunderts eine ganz rasante Entwicklung wie viele andere Städte genommen. Es ist 1866 preußisch geworden. Das hatte den Hintergrund, dass natürlich politische Dinge zu dieser Zeit dazu führten, dass Preußen und dann das Kaiserreich dann hier präsent waren. Und gleichzeitig haben sich Industriebetriebe entwickelt. Eisenbahnanbindung war die Möglichkeit, eine zunehmende Bevölkerung auch zu versorgen. Und vor allem die medizinische Entwicklung dieser Zeit von Impfungen hin zu Vorsorge, zu Hygiene bei Geburten und Ähnlichem führte dazu, dass eben die Familien, die immer schon viele Kinder hatten, nicht mehr 8 tote Kinder von 10 Geburten hatten, sondern umgekehrt 8 Überlebende von 10 Kindern. Und die mussten alle irgendwo wohnen. Und diese Altstadt, die es ja schon länger gab, die wurde also sozusagen immer dichter besiedelt durch die vielen überlebenden Kinder dieser Zeit. So muss man es fast sagen. Und die vielen Zuzüge von außerhalb, die eben arbeitssuchend waren in dieser Stadt. Und Kassel hat von einer Bevölkerung ausgehend von etwa 45.000 1850 bereits um 1900 100.000 Einwohner gehabt. 1914 waren es schon 130.000 und dann zu Beginn des Zweiten Weltkriegs 220.000. Natürlich inklusive Eingemeindungen und Ähnlichem, aber es zeigt die Dichte der Menschen auf einem doch begrenzten Fleck Erde.
Und es gab ja dann auch Planungen, also damit umzugehen. Es ist schon angeklungen, also in der Altstadt. Oder was hat die Kommune, die Stadt Kassel gemacht?
Ja, mit dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem Beginn der Weimarer Republik hat sich auch der Staat selbst als verantwortlich gefühlt, in den Wohnungsmarkt einzugreifen, den Wohnungsmangel auch zu bekämpfen. Und daraufhin haben eben Stadt und Staat eben verschiedene Projekte angestoßen. Einerseits ging es darum, die Altstadt zu sanieren. Andererseits ging es darum, Flächen umzunutzen, zu Wohnungen umzubauen und gleichzeitig Neubauprojekte anzustoßen. Zum Beispiel gerade zum Ende der 20er Jahre die Rothenberg-Siedlung, ein Beispiel für das neue Bauen, das großen Charakter hier in Kassel gefunden hat, das aber nie vollständig fertiggestellt wurde. Von den über 3000 geplanten Wohnungen sind nur ungefähr 350 entstanden. Aber man hat eben versucht, peu à peu diese Situation aufzulösen.
Ab 1933, mit Beginn des Faschismus, gab es dann sozusagen Planungen für die Reichshauptstadt mit riesigen, gigantomanischen Planungen, sowohl was die Verkehrsführung anbetraf, als auch was die einzelnen Gebäude anbetraf. Aus der Zeit kommt auch die Planung des sogenannten Generalkommandos, heute Bundessozialgericht, die auch Eingriffe dann in die Straßenstruktur genommen haben und die eigentlich dann nach dem Krieg in Teilen, was die Verkehrsführung zumindest anbetraf, wieder aufgenommen wurden. Auch die Treppenstraße ist sozusagen eine Idee aus dieser ersten Zeit.
Es klingt fast makaber, aber es war wohl auch so, dass man froh war, dass sich vieles bereinigt hat durch die Bombenangriffe. Und man eben diese Planungen, die ja schon vorher da waren, wo man dann dachte, umsetzen zu können. Gut, das Kriegsende und der Kriegsausgang ist Gott sei Dank anders gekommen als von den Nazis erhofft. Das ist also, wie gesagt, zwar auch noch ein Niederschlag in den Planungen für den Wiederaufbau, ich sage immer nicht Wiederaufbau, sondern Neuaufbau, gefunden hat. Aber wie gesagt, man war froh, dass die Flächen so bereinigt wurden. Aber nicht nur für Kassel, sondern auch für andere Städte.
Können Sie es kurz sagen, warum Neuaufbau und nicht Wiederaufbau? Weil es wird ja auch so diskutiert in der Literatur, ne? Oder beziehungsweise von bestimmten Autoren.
Ja, ich würde sagen, Wiederaufbau, da hätte man viel mehr von der Bausubstanz, die in Teilen ja noch da war, erhalten und darauf wieder aufgebaut. Das hat man in dem Fall nicht gemacht. Es war sogar so, dass bis 1951 nicht aufgebaut wurde, gerade im Altstadtbereich. Das heißt, von 43 bis 51, 8 Jahre, war mehr oder weniger Baustopp und man begann dann erst so Anfang, Mitte der 50er Jahre neu aufzubauen. Da sehen Sie also den ganzen Bereich Innenstadt, also Altmarktbereich, Steinweg ist dafür ein gutes Beispiel. Und man hat auch dann geplant, ähnlich so wie es in den 30er Jahren war oder Mitte der 20er, dass man eine Blockbebauung gemacht hat, eine Randbebauung, und hat dann die Innenhöfe gelassen. Es sollte hell und licht sein, hatte allerdings auch den Grund, falls wieder wir in einen Krieg geraten. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind nach dem Zweiten Weltkrieg, hatten wir den Kalten Krieg, der uns auch gerade hier in Kassel durch die Zonenrandlage sehr geprägt hat. Man eben Sorge hatte, wieder so einen Feuersturm erleben zu müssen, dass man also diese enge Bebauung nicht mehr gemacht hat, dass man teilweise auch Kampfbebauung gemacht hat, sehen wir in der Friedrich-Ebert-Straße, damit, falls es zu einem Angriff und zu einem Feuersturm kommt, man dann ganz schnell die Menschen rausführen könnte und hinterher auch Schutt und Asche gut entsorgen konnte. Das waren somit auch Überlegungen bei diesem Wiederaufbau.
Ja, wenn man jetzt da noch mal ein bisschen drauf guckt, es gab damals einen Stadtbaurat Heinicke, ja, und der in einer großen personellen Kontinuität, sagen wir es mal einigermaßen wertfrei, gearbeitet hat, ne? Und bis 1946, so habe ich das rausgefunden, hat dieser Stadtbaurat an sogenannten totalen Planungen, an einem Stadtkern neuer Gattung festgehalten und was jetzt mit den Gauhauptstadtplänen korrespondiert, ne? Und es gibt halt auch dann die Wiederaufbauplanung, da gab es Modelle, so habe ich es mal in einer Publikation gelesen, wo man eigentlich noch sehen konnte, dass die Hakenkreuz-Symbolik noch auf den großen Modellen drauf gewesen ist und man sie nur, naja, bescheiden abgedeckt hatte. Also wie ist denn das einzuschätzen? Also so halt, was da auch nochmal das Thema Stunde Null angeht.
Also ich denke, die Planung für die Gebäude haben bestanden. Man hat aber dann doch auch wegen der Pause des Baus und wegen des Baustopps in Kassel diese Pläne doch noch mal deutlich überprüft, hat festgestellt, dass es an vielen Stellen auch noch gerade die Hakenkreuz-Symbolik in Hauseingängen gab. Ich weiß, in der Landgraf-Karl-Straße gab es solche Häuser, die gebaut worden sind in den 30er Jahren, wo diese Symbolik noch drin war. Was aber die Innenstadt und die Altstadt betraf, hat sich eigentlich mit der neuen Phase des Bauens auch ein neuer Baustil entwickelt. Das waren die Mehrfamilienhäuser, Steinweg war das gute Beispiel und gleichzeitig aber auch die Geschäftshäuser, Ständeplatz beispielsweise mit den Mezzaningeschossen und den eingerückten Dachbereichen, an denen sich dann auch modernere Architekten, die sozusagen aus der Bauhaus-Tradition kamen, versucht haben und durchaus ein in Kassel, auch in anderen Städten, aber besonders hier in der Innenstadt, einen neuen Typus des Geschäftshauses entwickelt hat, der auch sehr markant ist und der auch mittlerweile teilweise unter Denkmalschutz steht.
Man muss natürlich trotzdem in der Tat feststellen, dass noch 1946 eben eine städtebauliche Ausstellung zur Planung des Fortgangs in Kassel genau basierend aus diesen Vorkriegs- oder Kriegsentwürfen im Ottoneum gezeigt wurde und auch entsprechend umstritten war. Also man hat hier quasi auch dann ein bisschen die Bremse gezogen, das 1:1 weiterzuführen. Und es war natürlich auch ein bisschen, wenn man daran denkt, welche Gebäude vielleicht hätten doch erhalten werden können, es aber nicht geschehen ist, der Hintergrundgedanke dabei, dass man sich doch trennen wollte von dieser Zeit, die nicht nur das Dritte Reich betrifft, sondern eben auch die Kaiserzeit, die ja als imperiale Zeit in Kassel durchaus eine Rolle spielt. Der Kaiser war ja nun auch zu Gast jeden Sommer hier und spielte insgesamt eine große Rolle für die Stadtentwicklung, sodass also man auch hier Abstand gewinnen wollte. Klassisches Beispiel ist ja das Staatstheater, das man ja hätte retten können eventuell, das aber als dieser Protzbau von der Größe her so dominant war, dass also man überlegt hat, da so etwas wollen wir eben nicht wieder in Kassel haben. Ja? Also da spielten verschiedene Facetten eine Rolle für diese weiterführende Planung.
Und jetzt im Grunde genommen kommen wir ja jetzt sozusagen zu einer Phase, also der Moderne, die es vor dem Krieg bereits gegeben hat, ne, die dann vielleicht einen Bruch hatte, zumindest in Deutschland. Und das Leitbild für die Planung war ja das einer modernen und einer autogerechten Stadt. Also das ist ja das Motiv, was gekommen ist. Und Sie, Herr Sperling, hatten es ja auch schon gesagt, dass es im Vorfeld schon Planungen gab für große Achsen und so weiter. Ne? Also wie ging das weiter?
Diese großen Achsen, also die Verkehrsführung außerhalb der Innenstadt, hat ja letztlich die Nachkriegszeit deutlich bestimmt in den 50er Jahren bis in die 60er Jahre hinein. Da gab es die großen Schneisen des Steinwegs beispielsweise, der Kurt-Schumacher-Straße mit der Randbebauung, bei der es heute große Problematiken gibt, wie man die beleben kann. Gleichzeitig die Ringführung dann über Fünffensterstraße, Ständeplatz, sodass die Innenstadt, die eigentliche Altstadt, völlig vom Autoverkehr ausgeschlossen werden konnte. Man hat ja dann in den 60er, 70er Jahren die Fußgängerzonen deutlich verändert und vergrößert nochmal. Aus den 50er Jahren war die Treppenstraße das baugeschichtliche Highlight fast in ganz Deutschland. Erste Fußgängerzone Deutschlands war die Treppenstraße, mit ihrer besonderen Randbebauung, die ja auch unter Denkmalschutz steht.
Ich möchte aber nochmal wirklich betonen, wir hatten nach dem Krieg absolute Wohnungsnot. Ungefähr 150.000 Menschen sind am 22. Oktober 1943 obdachlos geworden und sind evakuiert worden. Das heißt, sie waren nicht mehr in der Stadt. Deswegen haben ja die ganzen Angriffe, die nach 43 stattfanden, nicht mehr so viele Todesopfer gefordert, weil die Stadt entvölkert war. Das hatten die Engländer mit ihrer Bombardierung erreicht. So, jetzt nach Kriegsende, am Kriegsende waren um die 45.000 Bewohner in Kassel, zogen ganz schnell wieder die Menschen aus den umliegenden Dörfern in die Städte hinein. Aber wer hatte jetzt das Geld zu bauen? Und da muss man sagen, da waren natürlich die Wohnungsbaugenossenschaften diejenigen, die ganz schnell Wohnraum geschaffen haben. Und zwar in Größenordnung. Meine Familie hat am Steinweg ein Haus aus diesen 50er Jahren. Das waren von den Quadratmetern zwischen 44 und knapp 60 Quadratmeter Grundfläche, dass man eben dort viele Menschen auf auch engerem Raum unterbringen konnte, aber sehr hell, freundlich, die Wohnung lichtdurchflutet. Also man hat dort für die Menschen gebaut.
Man darf nicht vergessen, es waren 77% der Häuser zerstört in Kassel. Und das bei einem zunehmenden Druck, auch durch Flüchtlinge nochmal, die zurück nach Kassel kamen, war die Wohnungsnot sehr, sehr groß. Und die Wohnungsbaugenossenschaften, wie Sie sagten, haben das aufgegriffen. Und mit diesen neuen Wohnungen stieg aber auch das Bedürfnis, diese Wohnungen entsprechend einzurichten. Und das haben wir ja im Stadtmuseum auch gut dokumentiert, wie sozusagen die ersten Einrichtungsgegenstände und auch Firmen sich wieder auf diese Dinge konzentrieren konnten, den Menschen ein neues Zuhause zu geben und auch dem typischen Bild der Frau, die als Hausfrau zu Hause sein sollte, entsprechende Hilfsmittel an die Hand zu geben, wie einen elektrischen Staubsauger oder andere Gerätschaften. Das hat sich dann in der Zeit erst entwickelt.
Okay, bis hierher ganz herzlichen Dank. Wir machen nochmal eine kurze musikalische Pause und hören uns gleich wieder im Stadtlabor. Ja, willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zurück im Stadtlabor. Wir haben gerade nochmal gehört, was so die ersten Ideen halt auch gewesen sind, wie sich das Leben wieder gestaltet hat. Wie war, nochmal kurz darauf zurückzukommen, wie war die Situation dann nach dem Krieg hier in Kassel in dieser Stadt mit dieser Wohnungsnot, die schon angeklungen ist?
Man muss sich vorstellen, dass 1945 mehrere Dinge zueinander kamen, die im Krieg selber noch gar nicht so prägnant waren. Hunger, Kälte, Frieren und Ähnliches ist tatsächlich eine Nachkriegserscheinung, denn während des Zweiten Weltkrieges war die Bevölkerung, das war eine Lehre, die Adolf Hitler aus dem Ersten Weltkrieg mitgenommen hatte, auf Kosten der eroberten Gebiete, ja, war die Ernährungssituation relativ gut und gesichert. Und mit Ende des Krieges schlagartig ändert sich das. Es strömen ja aus allen Bereichen Flüchtlinge, vornehmlich nach Westdeutschland, die auch in Kassel irgendwie zusätzlich untergebracht werden mussten, die gar nichts mehr mit dabei hatten. Und die Ernährungssituation war bis 1948, aber auch eben, wie kriegt man es im Winter warm und so, nicht gelöst. Es gab ohne harte Währung, die erst 1948 eingeführt wurde, auch alles nur über Tauschgeschäfte, Hamsterfahrten aufs Land und Ähnliches zu lösen. Man muss sich das vorstellen, es ist eine wirklich schwierige, ungeordnete, chaotische Zeit, die so nach und nach erst wieder Struktur gefunden hat. Und das betrifft natürlich am ehesten noch die Städte. Auf dem Land war es ja weiterhin relativ geordnet, aber in den Städten musste sich das erst wieder finden.
Ja, man muss wirklich dazu nehmen, dass gerade zum Beispiel als Verkehrsmittel, das wichtigste Verkehrsmittel war der Handwagen. Der Handwagen, der für den Trümmertransport teilweise verwendet wurde, für die Möbel, die von A nach B transportiert wurden, die noch zu retten waren. Und gleichzeitig wurden viele Geräte, Hausgeräte aus altem Kriegsmaterial hergestellt. Also gutes Beispiel sind immer die Helme, die als Durchseihen und Siebe durchbohrt wurden. Und gleichzeitig auch für die Kinder wurde Blechspielzeug aus alten Gegenständen hergestellt. Es war also wirklich in den ersten Jahren nach 1945 eine sehr, sehr schwierige Zeit, das Leben wieder aufzubauen. Aber die Menschen hat der Mut nie verlassen, habe ich den Eindruck.
Ja, ich habe das Glück, sage ich immer, dass meine Familie hier aus Kassel kommt. Ich kann das also aus den Erzählungen meiner Mutter weitergeben, dass sie eben sich wieder selbstständig gemacht haben. Sie waren früher in der Altstadt, hatten sie einen Weinspirituosenhandel. Und wie wir ja gehört haben, war das nicht möglich, weil Baustopp war. Und teilweise wurde ja dann auch enteignet, damit man andere Innenstadtkonzepte umsetzen konnte. Also haben sie sich am Bahnhof Wilhelmshöhe niedergelassen. Und das war sehr mühselig. Man hat Antiquitäten, die in der Familie waren, getauscht, um Steine zu bekommen. Und hat dann Baracken aufgebaut, um von dort aus zu verkaufen. Und auch die Wohnsituation war ganz schwierig. Man lebte dann irgendwo zur Untermiete in einem Raum mit 3-4 Leuten, bis sich eben halt die Häuser wieder, dieser Wiederaufbau so weit war, dass man eigene Wohnungen beziehen konnte. Wir hatten eine eigene Wohnung, sehr klein. Allerdings wurde auch damals in den 50er bis Anfang der 60er untervermietet, weil die Wohnungsnot immer noch vorhanden war.
Wir haben ja jetzt gehört, Es ist vorhin schon mal so angeklungen, was dann auch die Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften hier gemacht haben. Das war, man musste relativ schnell neu bauen. Ja, man konnte zum Teil tatsächlich irgendwie neu bauen, weil so viel zerstört war, dass man großflächig das halt auch anlegen konnte. Ne? Frau Wolf-Eichel, Sie hatten es schon mal angedeutet, beispielsweise an der Friedrich-Ebert-Straße dieser Bereich, rund um die Haltestelle Anna-Straße, ne? Oder auch andere Bereiche dieser Stadt, die so massiv zerstört worden sind, wo und sich dann an Bereiche, in denen sich die Stadtplaner dann auch entschieden haben, ein anderes Modell von Stadt zu bauen. Also weg von der klassischen Blockrandbebauung, die wir kennen aus Städten oder die man aus dem vorderen Westen kennt. Ja, und dann hin zu einer Zeilenbebauung mit mehr Licht, Luft, Sonne. Das war das große Thema, was damals ja auch eine Rolle gespielt hat. Und Herr Sperling, Sie hatten an die Lebensverhältnisse angedockt mit dem, was da konkret war. Und es sind ja dort auch ganz bestimmte Gesellschaftsbilder, sage ich mal, bespielt worden, in Anführungszeichen, wenn man sich das nochmal überlegt. Frau Wolf-Eichel, Sie hatten es eben zwischendrin im Vorgespräch gesagt. Wie sah das aus?
Vielleicht kann ich noch was sagen. In ganz Hessen sind in relativ kurzer Zeit 800.000 Wohnungen entstanden und davon ungefähr 350.000 im sozialen Wohnungsbau. Also man muss wissen, ein Großteil dieser Häuser war sozialer Wohnungsbau, so dass sich auch die Menschen, die nicht so viel Geld hatten, die Wohnung gut leisten konnten. Ist ja etwas, was wir heute etwas vermissen. Wohnungen, also sind sehr teuer. Man würde sich manchmal wieder mehr wünschen, dass dieser soziale Wohnungsbau auch bis in unsere heutige Zeit mehr umgesetzt würde. Aber es hat es dann auch einfacher gemacht, eine Wohnung anzumieten. Wie ich schon gesagt habe, war nicht sehr groß, aber man hatte seine eigenen vier Wände.
Ich habe gerade den durchschnittlichen Monatslohn eines Arbeiters oder eines Durchschnittsverdieners in den 50er Jahren war 250 D-Mark. Und ein Kilo Mischbrot 1950, da musste man 23 Minuten für arbeiten, wogegen wir 2007 nur noch 10 Minuten dafür arbeiten mussten. Und so kann man diese Vergleiche weiterführen. Die Menschen hatten bei allem Wiederaufbau aber noch nicht viel zur Verfügung.
Was man nicht vergessen darf, direkt nach dem Krieg, ist die politische Situation. Kassel war nun von den Amerikanern besetzt worden. Und Kassel war auch keine Frontstadt gewesen. Es gab zwar ein paar randliche Gefechte im April 1945, da hat der eine nochmal hin und her geschossen. Aber es ist eben nicht quasi Frontstadt gewesen. Das ist ein großer Unterschied zum Beispiel zu den ostdeutschen Städten, die zum Teil erhebliche Schäden noch durch nicht Bombardierung, sondern Gefechte vor Ort hatten. Kassel ist also dann durch, und das muss man sich auch psychologisch ein bisschen so vorstellen, die jetzt einmarschierenden Besatzer sind eben nicht die Briten, die das bombardiert haben, sondern es sind die Amerikaner, die weltoffen sind, die auch nicht sehr schnell nicht mehr so das Feindbild aufrechterhalten innerhalb der Bevölkerung. Und diese Kooperation dieser nächsten Jahre, denn bis Anfang der 50er Jahre war ja die Bundesrepublik im Prinzip noch nicht selbstständig, nicht handlungsfähig, aber sie hat sich eben aus einem guten Miteinander, der auch Amerikaner, die willens waren, hier auch was voranzubringen. Natürlich auch aus strategischer Sicht, aber wenn man an die Care-Pakete denkt, auch das ist ja so eine halb gewollte, halb freiwillige Leistung, das hat dem Westen, und der Osten war ja nicht weit, hier sehr gut getan und hat Kassel tatsächlich in den Jahren darauf auch geholfen, überhaupt diese Dinge, die wir gerade besprochen haben, in Gang zu bringen.
Die amerikanischen Soldaten haben sogar ein Brevier bekommen, wo sozusagen den Verhaltenskodex im Umgang mit dem besiegten Deutschland formuliert war, also mit Fragestellungen, mit Antworten, mit allem, was man sozusagen für die Kommunikation mit der Bevölkerung braucht.
Und wenn wir jetzt noch mal weiter gucken, diese 50er Jahre, was dann passiert ist, also da gibt es auch unterschiedliche Quartiere, die entstanden sind. Ne? Wir haben, Frau Wolf-Eichel, Sie haben es gesagt, sozialer Wohnungsbau war ein sehr, sehr großes Thema. Und wie hat sich das weiterentwickelt in unserer Stadt aus Ihrer Perspektive? Und wie haben diese, oder beziehungsweise kann man ja sagen, oder man kann sich die Frage stellen, hat dieser Wiederaufbau überhaupt irgendwann mal geendet? Ne? Weil wenn wir uns jetzt überlegen, dass beispielsweise die Wiedergründung der Unterneustadt ein Projekt gewesen ist, was in den 90er Jahren in Gang gekommen ist, was früher ein Messeplatz und ein Parkplatz gewesen ist, dann hat das ja auch noch unmittelbar damit zu tun, was hier an Kriegszerstörungen letztendlich in Kassel passiert ist.
Naja, das war eine Freifläche zunächst mal, weil sie total zerstört war. Und dann kam aber gerade in den 70er Jahren, europaweit kann man fast sagen, die Idee vom Wohnen am Fluss auf. Das heißt, da wurden die Uferbereiche der Flüsse in den Städten attraktiv für Bewohner und dann konnte man in entsprechende Planungen gehen.
Ja, die Idee bei der Unterneustadt ist ja auch gewesen, was hat man ja auch umgesetzt, einmal, dass man es versucht hat zu mischen, dass alle Bevölkerungsschichten dort leben können. Also das hochwertige Einfamilienhaus, die Reihenhausbebauung, die Mehrfamilienhausbebauung, dort ist glaube ich auch wieder von Wohnungsbaugesellschaften auch sozialer Wohnungsbau entstanden. Und man hat versucht, auf dem historischen Grundriss aufzubauen. Deswegen sind dort auch die Straßen sehr eng. Ich will aber noch sagen, der Wiederaufbau ist noch lange nicht beendet. Da müssen wir nur mit offenen Augen durch unsere Stadt gehen. Wir haben teilweise ja noch die eingeschossige Bebauung. Wir waren ja, Kassel war ja diese in Anführungsstrichen Budenstadt, wo man einfach sieht, da hat sich nach dem Krieg und dem Wiederaufbau in manchen Teilen, gerade auch Friedrich-Ebert-Straße kann man es ja sehen, nicht sehr viel danach getan. Das heißt, dort könnte man auch nachverdichten, indem man aufstockt, was ja für eine Stadt wie Kassel, die ja von der Bevölkerungszahl zurzeit nicht rückläufig, sondern eher Zuwächse hat, sehr gut wäre und auch der Optik natürlich hilfreich ist, wenn so eine Stadt eine ordentliche Bebauung hat.
Als ich 1972 zum Studium nach Kassel kam, habe ich an der Friedrich-Ebert-Straße noch viele Trümmergrundstücke gesehen. Das war längst noch nicht alles wieder aufgebaut, also das war dann schon 30 Jahre nach dem Krieg. Und man muss deutlich sagen, dass diese Aufbauten, die teilweise erfolgt sind, wie Frau Wolf-Eichel eben sagte, als kleine Buden aufgebaut wurden, lange Zeit auch so Bestand hatten. Und da ist auch nicht so einfach aufzustocken. Und es gibt im Moment gerade eine relativ heiße Diskussion in der Stadtplanung, zu sagen, wir müssen die Städte verdichten. Das heißt einerseits aufstocken nach oben, das heißt aber teilweise auch wieder in die Innenhöfe reinzugehen. Und da gibt es natürlich auch was die Anwohner und Eigentümer anbetrifft, großen Diskussionsbedarf.
Jetzt, das hört sich erstmal vergleichsweise prekär an, was Sie jetzt alles beschreiben. Man muss vielleicht aber auch darauf hinweisen, dass diese 1950er Jahre mit ihrer Bebauung sich ja im Stadtbild noch sehr, sehr gut widerspiegeln bei uns. Das ist, soweit ich das gelesen habe, der Tatsache geschuldet, dass wir Zonenrandgebiet waren und dass die Entwicklung hier bei uns nicht so dynamisch war, wie sie in anderen deutschen Städten war. Sonst hätte man das längst wieder abgeräumt, ne? Und wir haben herausragende Vertreter des 1950er Jahre Bauens ja auch hier anzubieten in der Stadt. Also ich denke jetzt an das Nordsternhaus, was also die meisten von uns kennen es noch mit dem was ja ganz hoch und auch mit Denkmalschutz sozusagen belegt ist. Man hier in der Innenstadt vielleicht das EAM-Hochhaus am Ende oder ehemalige EAM-Hochhaus. Also
das Gebäude der AOK.
Genau, das Gebäude der AOK, wo man ja wirklich davon sprechen kann, dass das dort, also auch ohne eine große Architekturhintergrund, man irgendwie realisiert, das hat eine Leichtigkeit gehabt, das hat eine Ausstrahlung gehabt, diese 50er-Jahre-Treppenhäuser, die es zum Teil gibt und so weiter. Ne, das hat eine Differenzierung in der Fassadengestaltung gehabt, die man dann später in den 60er, 70er, 80er Jahren ja so überhaupt nicht mehr gesehen hat in der Stadt. Also auch das sind ja die 50er Jahre.
Ganz klar in Kassel auch das im Auge behalten. Wir haben eben kaum noch Baudenkmäler aus den Jahrhunderten davor. Die wenigen, die wir haben, halten wir ja auch in Ehren. Aber diese typische 50er-Jahres-Szenerie hat durchaus dort, wo sie behutsam renoviert ist. Ja, es ist ja immer so auch der Blick dann der 90er, der Nullerjahre gewesen, wenn die Sachen runtergekommen sind und nicht mehr schön aussehen. Die waren, als sie frisch waren, auch anders anzuschauen. Inzwischen werden teilweise diese Ensembles auch entlang des Steinwegs zum Beispiel renoviert, die Balkons sind wieder neu, die Fassaden sind gestrichen, die Fenster sind neu eingeleibt und plötzlich hat das Ganze genau diese Wirkung, die es vom Ursprung her hatte und zeigt auch den Menschen, die das sehen, dass es nicht mehr dieses angeschmuddelte, Image hat, das es eben noch 10 Jahre davor hatte, sondern dass es hier durchaus denkmalgeschützte Facetten auch gibt, die wir so erhalten wollen. Die Treppenstraße als Fußgängerzone und ähnliches. Und das kann man durchaus tun. Ob das im ganzen Umfang so sein muss, ist eine andere Frage. Aber Kassel hat hier schöne Beispiele von solchen Denkweisen aus der Nachkriegszeit, die tatsächlich zu Recht unter Denkmalschutz stehen.
Okay, genau.
Ich mache viel Wohnungsvermietung und stelle fest, dass die Wohnungen aus den 50er Jahren sich hervorragend vermieten lassen. Früher war das für eine Familie gedacht mit 1, 2 Kindern. Heute ziehen Singles ein oder Ehepaar oder Paare. Die Wohnungen sind gut geschnitten. Sie sind in der Regel hell, haben natürlich Sanierungsbedarf. Nehmen wir den ganzen Bereich wie Elektrik oder auch Bäder. Wenn man an so einem Projekt immer dran bleibt und so ein Haus erhält, ich sage mal, ich bin ein Kind der 50er Jahre und ich liebe auch diese Architektur. Also vorhin, diese Budenstadt war jetzt nicht negativ auf die ganzen 50er Jahre gemeint, sondern einfach nur die Reste, die vielleicht man nochmal bereinigen könnte. Aber ich sehe das auch so, diese Stadt mit ihren 50er Jahren ist auch durchaus lebenswert und man sie immer nicht nur verteufeln sollte und dem alten Stadtbild nachweinen.
Okay, bis hierher ganz herzlichen Dank. Wir machen nochmal eine kurze musikalische Pause und hören uns gleich wieder im Stadtlabor. Ja, willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zurück im Stadtlabor. 75 Jahre Zerstörung und Wiederaufbau ist unser Thema heute. Und jetzt, sage ich mal, in dem letzten Block dieser Sendung würde ich ganz gerne nochmal auf etwas zu sprechen kommen. Wir hatten das vorhin mal gesagt, Zonenrandlage als ein Thema, ja. Und jetzt haben sich die geopolitischen Verhältnisse in dieser Welt verändert, ne? Was dann sich sozusagen auch auf die lokale Ebene heruntergebrochen hat. Wir haben jetzt, wir liegen jetzt im Zentrum Deutschlands und im Zentrum Europas. Wie hat sich das aus Ihrer Perspektive, sage ich mal, so dargestellt und wo stehen wir jetzt auch mit dem, sage ich, mit dem Hintergrund auf diese Wiederaufbaustadt?
Ich möchte mal diesen zweiten wichtigen Termin benennen nach diesem 22. Oktober 1943, der ja nun eine punktuelle Erscheinung war. Ein ganz anderer Glanzpunkt, aber genauso wichtig fast für Kassel, war eben der 9. November 1989, der uns ja in den Schoß gefallen ist ein Stückchen, der uns trotzdem aber die letzten Jahrzehnte extrem geprägt und bewegt hat. Und ohne diese Offenlegung der Grenze, ohne diese Möglichkeit, wieder im Herzen von Deutschland zu sein, würde Kassel heute auch noch anders aussehen. Alle Entwicklungen der letzten 3 Jahrzehnte sind ohne dieses Ereignis nicht denkbar und daraus ergeben sich ganz viele neue Möglichkeiten.
Ja, insbesondere die mittlerweile Zentrumslage hat sowohl was den Verkehr anbetrifft, als auch was den Handel anbetrifft, für Kassel eine Reihe von Vorteilen gebracht. Es gibt eine Reihe von neuen Betrieben, Speditionen, die sich in Kassel angesiedelt haben, weil sie vom Zentrum aus nach Ost, nach West, nach Nord, nach Süd von Kassel aus gut arbeiten können. Und das bringt letztlich wieder Gewerbesteuer und die wiederum bringt dann wieder die Stadt Kassel in die Möglichkeit, Projekte anzugehen, die vor 20, 30 Jahren oder 40 Jahren überhaupt nicht denkbar gewesen wären. Das heißt, auch der wirtschaftliche Aufschwung der Stadt und die Zuwanderung der letzten Jahre, die ja eine massive Abwanderung der 70er Jahre, 80er Jahre noch gestoppt hat, die hat die Stadt Kassel in eine neue Situation gebracht und das ist doch sehr positiv zu beurteilen.
Wir dürfen nicht vergessen, unsere Universität, die 1921, 50 Jahre alt wird, die auch viel Innovation aus der Universität herausgebracht hat. Betriebe haben sich daraus gegründet. Nehmen wir SMA, nehmen wir Micromata, viele Betriebe, die weltweit jetzt ihr Standbein haben. Und die Universität mit inzwischen über 20.000 Studenten trägt mit Sicherheit auch dazu bei, dass Kassel im Bereich wie Bildung und wissenschaftliche Entwicklung inzwischen ein gutes Standbein hat.
Ja, zu diesem Studenten gehört eben auch eine internationale, offene Gesellschaft, die gerade dort natürlich ihren Anklang findet und die natürlich die Stadt an für sich auch sehr viel offener und auch freundlicher gestaltet. Das sehen wir auch bei uns im Museum ganz oft, wenn wir extra Schulklassen oder Gruppen haben, die extra eine, ja, vielleicht türkischsprachige Führung beantragen. Also all das ist dann in dieser neuen Stadt auch möglich.
Vielleicht ist noch ganz wichtig zu erwähnen, dass wir ja auch gerade Anfang der 60er Jahre durch die zunehmende Zahl der Gastarbeiter in Kassel auch eine letztendlich Bereicherung erfahren haben, denn die ganzen Eisdielen, die ganzen italienischen Restaurants, die chinesischen Restaurants, die es mittlerweile gibt, die haben sich teilweise aus dieser Zeit entwickelt, in der es Vollbeschäftigung gab und zu wenig Arbeitsplätze. Und jetzt gibt es aber das Problem, dass wir, was die Versorgung der Betriebe anbetrifft, doch hin und wieder auch mit großen Einschnitten rechnen müssen, weil Betriebe Personal abbauen, große Betriebe verlagern wieder in andere Städte teilweise oder müssen aus Kostengründen wieder Leute freistellen oder entlassen, wie man eigentlich sagen müsste. Und das ist im Moment ein aktuelles Problem.
Vielleicht nochmal den Brückenschlag zurück, weil das Stadtmuseum bei vielen dieser Veranstaltungen, wie wir es gehört haben, ja aktiv beteiligt ist. Herr Dr. Füldner, wie sieht denn so eine Gedenkarbeit in Anführungszeichen heute aus und wie machen wir das erfahrbar für die nachfolgenden Generationen, die das Gott sei Dank nicht erleben müssen? Vielleicht in aller Kürze ein kurzes Statement von Ihnen, weil wir sind fast am Ende unserer Sendezeit.
Ja, ein Museum, gerade ein Stadtmuseum, steht mitten innerhalb der Stadtgesellschaft und genau das versucht es darzustellen. Was ist uns heute auch wichtig? Wir blicken also nicht nur in irgendwelche grauen Vergangenheiten, sondern was bewegt die Stadt heute? Wie entwickelt sie sich weiter? Ein Museum hat die Aufgabe zu informieren, aufzuklären und das nicht auf altbackene Art und Weise, sondern modern, anmutig. Man muss auf die modernen Sehgewohnheiten der Menschen eingehen, auf die sich verändernde Gesellschaftsstruktur unterschiedlicher Ethnien. Auch das müssen wir berücksichtigen. Wie sieht unser Publikum der Zukunft aus? Wir versuchen das, indem wir durch Sonderausstellungen vor allen Dingen Themen oft sehr aktuell aufgreifen und sie plastisch vermitteln, damit wir eben unser Publikum auch erreichen.
Okay. Ja, der Verein Freunde des Stadtmuseums, der unterstützt diese Arbeit mit großer Freude und großem Engagement. Und wir haben es ja gerade in diesem Jahr auch aus Anlass des Jahrestages der Bombardierung geschafft, ein Bronzemodell für die Stadt anzuschaffen. Und wir haben an vielen Projekten, die auch vom Stadtmuseum initiiert werden, dann die Möglichkeit, da unterstützend einzugreifen, dass beispielsweise auch eine solche Dokumentearbeit wie die von Hiva K., wo ein Flüchtling über das Trümmermodell seine eigene Geschichte erzählt, die konnte angekauft werden fürs Stadtmuseum, sodass das Stadtmuseum in seiner ganzen neuen Struktur der letzten Jahre unterstützt wird und eine lebendige Arbeit leisten kann.
Ich möchte trotzdem noch mal auf den Ausgang 75 Jahre Zerstörung Kassel zurückkommen. Ich finde ganz wichtig, und deswegen haben wir uns dieses Jahr auch so intensiv darum gekümmert, dass man Zeitzeugen befragt, weil das sind authentische Berichte, dass so etwas nie wieder passiert.
Damit verbunden ist eben ein sehr umfangreiches Vermittlungsprogramm mit Führungen, Veranstaltungen, Diskussionen. All das wird eben von unserer Seite und natürlich auch in Zusammenarbeit mit den Freunden aufgestellt, um die Menschen persönlich anzusprechen, sie zu informieren und zur Diskussion anzuregen.
Okay, liebe Gäste, bis hierher ganz herzlichen Dank. Vielen Dank nochmal an unsere Gäste, an unsere Hörerinnen und Hörer und viel Freude beim Vertiefen der gewonnenen Einsicht. Gute Nacht.